Herzlich willkommen zum Podcast New Work – Verstehen, Gestalten, dem Podcast rund um New Work. In jeder Folge widmen wir uns einem Thema, das Teil von New Work ist. Dazu erhältst du von uns auch immer Ideen für deine praktische Anwendung. Wir wünschen dir viel Spaß.
Mein Name ist Rafael Kasprzak und in der heutigen Folge beleuchten wir die zweite von vier Dimensionen, die zu den Best Practices rund um New Work zählt, und zwar den Bereich Organisation. Du erfährst, was es mit der Dimension Organisation auf sich hat, und du erhältst vier Techniken, mit denen du und deine Organisation eure Projekte noch agiler gestalten könnt. Du findest unter den Techniken Formate für dein ganz persönliches Arbeitsumfeld, für den Einsatz auf Teamgröße und mindestens eine Technik, deren Einsatz einen Vorteil für die gesamte Organisation hätte. Dass eine New Work, die eine Form, die Technik oder gar den Zustand gibt es nicht. Aber sicherlich einen zentralen Gedanken von New Work. Und zwar die Gestaltung einer Arbeitswelt, welche die Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht nur anerkennt, sondern die Gestaltung einer Arbeitswelt, welche die Bedürfnisse der Mitarbeiter erfüllt. Wenn New Work in deinem Umfeld also gelebte Realität darstellt, dann sollte sich das nicht nur im verbesserten Output und Outcome zeigen, sondern in den individuellen Empfindungen der Mitarbeiter. Tendenziell ist dann auch das Gefühl, das du vielleicht am Sonntagabend hast, wenn dir auffällt, dass morgen wieder die Arbeit beginnt, kein morgen ist schon wieder Montag, sondern eher ein oh cool, morgen ist wieder Montag. Wenn du dich also für Techniken interessierst, mit denen du nicht nur erfolgreicher, sondern vermutlich auch stressfreier und zufriedener arbeiten könntest, dann bist du hier richtig. Heute beleuchten wir die zweite Kategorie, nach der sich Arbeitsweisen von New Work einteilen lassen, und zwar die Kategorie Organisation, und damit ist die strukturelle Gestaltung einer Organisation hin zu einer mehr agileren und projektbasierten Form gemeint. Und mit agil ist kurz und bündig gemeint, Agilität ist die schnelle Reaktionsfähigkeit in einer komplexen Welt. Schließlich möchten Organisationen, die vor allem im Wettbewerb zu anderen stehen, frühzeitig auf Marktveränderungen reagieren und nicht ihnen hinterherlaufen müssen. Und tendenziell wollen Organisationen auch regelmäßig, effizient und schnell Produkte oder Dienstleistungen in den Markt bringen können. Diese Produkte oder Dienstleistungen sollten dann auch noch, logisch, den Kundennutzen treffen. Ein à la, das haben wir schon immer so getan, ist vermutlich nicht das, was man hören möchte. Zudem gibt es auch immer mehr Erwartungen, die an Organisationen gestellt werden. Sei es das Thema Nachhaltigkeit, die Gleichstellung von Geschlechtern, der Aspekt der Digitalisierung, zunehmender Kostendruck und so weiter. Das sind nur ein paar Themen. Entsprechend nutzen zunehmend mehr Organisationen neue Frameworks, neue Techniken und sind daran interessiert, ihre Organisation wettbewerbsfähiger zu gestalten und sie so zu entwickeln, dass die Firma eine Struktur hat, die mehr projektbasierter ist. Bekannte Frameworks, die hierfür genutzt werden oder von denen sich bedient wird, sind zum Beispiel Scrum, Kanban, Holacracy, Soziokratie, Lean Startup, Less Safe. An dieser Stelle möchte ich dir praxiserprobte und vielfach genutzte Techniken mit an die Hand geben, die du in vielen dieser Formaten finden wirst und die du alleine oder auch organisationsübergreifend einsetzen kannst. Technik 1: Crossfunktionale Teams. Mit crossfunktionalen Teams ist eine Teamzusammenstellung gemeint, die natürlich aus Experten existiert, aber die so gruppiert sind, dass sie mit ihren Fähigkeiten die üblichen Aufgaben eigenständig lösen können. Hierbei sind drei Aspekte wesentlich. Einmal der Aspekt der im Regelfall auftretenden Aufgaben, der Aspekt der Eigenständigkeit und des gemeinsamen Lösens. Fangen wir beim ersten an, die im Regelfall auftretenden Aufgaben. Wieso ist das wichtig? Weil es natürlich utopisch wäre, dass jedes Team alle Aufgaben der Welt lösen kann. Folglich sollten sie in der Lage sein, eine bestimmte Perspektive, einen bestimmten Fokus an Aufgaben lösen zu können. Entsprechend sollten wir uns die Frage stellen, welche Aufgaben sind wiederkehrend? Welche Fähigkeiten gehören entsprechend in das Team? Für welche Art von Aufgaben sollte dieses Team konzipiert sein? Und diese Fähigkeiten sollten dann vorliegen, um diese Lösungen auch erbringen zu können. Was ist mit der Eigenständigkeit gemeint? Wir arbeiten mit erwachsenen Personen und genauso wie die und wie auch wir selbst will niemand gemicromanaged werden, sondern Teams und Teammitglieder sollten in der Lage sein, eigenständig entscheiden zu können, wie sie als Experten die definierten Aufgaben erledigen können. Hier kommen wir auch zum dritten Aspekt des gemeinsamen Lösens. Dieser Aspekt ist essentiell auch für Teams, denn darin unterscheiden sich auch Teams zu Gruppen. Teams wollen zusammenarbeiten. Sie bilden eine Gruppe, die tatsächlich miteinander arbeiten möchte, die auch daran interessiert ist, miteinander zu wachsen, was sich sowohl auf das Team bezieht als Ganzes, als auch auf jeden Einzelnen. Das heißt, die Gruppe möchte, dass es jedem gut geht und auch, dass jeder Einzelne wachsen kann. Und das gemeinsame Lösen bezieht sich auf diesen Sachverhalt. Denn ein schlagkräftiges Team arbeitet gemeinsam. Und in einer komplexeren Welt, in einer Welt, die wir häufig mit VUCA beschreiben, die also volatil ist, unsicher, mit hoher Komplexität und Ambiguität geprägt ist, es ist notwendig, dass Teams, so eben auch der Name, miteinander arbeiten. Wer solche schlagkräftigen Teams haben möchte, dem empfehle ich auch, den Teammitgliedern die Chance zu geben, selbst zu entscheiden, ob sie Teil eines solchen, respektive dieses Teams werden möchten. Was man dafür tun könnte, ist, die jeweiligen Kandidaten und Kandidatinnen zu einem gemeinsamen Gespräch einzuladen, ihnen die zukünftigen Aufgaben vorzustellen und sie zu bitten, sich eigenständig unter den eben genannten Bedingungen des Projektes zu entscheiden, in ein bestimmtes Team entweder zu gehen oder selbst ein Team zu bilden. Damit werden die Erfolgskriterien tatsächlich wesentlich gesteigert. Einerseits der Aspekt, dass man zusammenarbeiten möchte, denn entweder hat man sich das Team selbst gewählt oder eines konzipiert. Und der zweite wesentliche Aspekt ist, dass die Teams von Anbeginn an so konzipiert sind, dass sie eben alle essentiellen, wesentlichen Fähigkeiten besitzen. Und das haben dann die Teammitglieder entschieden, welche wesentlich für die jeweiligen Aufgabenstellungen sind und nicht jemand anderes. Technik Nummer 2. WIP-Limit. Mit WIP-Limits ist die Limitierung der Aufgaben gemeint. WIP steht für Work in Progress. Das heißt, wir limitieren die Aufgaben, an denen ich, mein Team oder gar meine Organisation gleichzeitig arbeiten. Das heißt, die Anzahl der Aufträge, die gleichzeitig umgesetzt werden, wird limitiert. Was hat das zur Folge? Dass wir a. den kontinuierlichen Fluss an Arbeit ermöglichen, das heißt Staus oder Überlastungen können wir dadurch erkennen und vermeiden. Und b. wir schaffen mehr Fokus. Wir ermöglichen den Leuten und uns selbst im Flow zu arbeiten oder Deep Focus zu erreichen, weil wir deutlich weniger Context-Switching haben. Mit weniger Aufgaben haben wir auch tendenziell weniger Meetings und dadurch erreichen wir wiederum mehr Fokus und mehr Output. Der Ausdruck Start Finishing, Stop Starting bringt das prägnant auf den Punkt. Technik Nummer 3. Hackathons mit bestimmten Grund oder Ziel. Der Begriff Hackathon beschreibt das konzentrierte, fokussierte Arbeiten zur Lösung eines Sachverhalts oder aufgrund einer Herausforderung für einen bestimmten Zeitraum, sei es für wenige Stunden oder für einige Tage. Dabei ist die Zielsetzung, zum Abschluss des Hackathons etwas vorweisen zu können oder beziehungsweise vorstellen zu können. Hier steht im Vordergrund der Gedanke des MVP, also Minimal Viable Product, oder des MMP, Minimal Marketable Product. Diese Grundidee des Hackathons stammt aus der IT, wird aber häufig oder mittlerweile auch schon in jedem anderen Bereich genutzt. Das heißt, im Zentrum geht es um die fokussierte Bearbeitung eines Sachverhalts, der dann innerhalb weniger Stunden oder Tage zu einem bestimmten Abschluss kommt, zu einem bestimmten Vorschlag, zu einer ersten Idee, zu einer ersten Konzeption. Technik 4. Entscheidungen auf Basis von Consent. Consent beschreibt eine Form der Entscheidungsfindung. Lass uns folgendes Beispiel dafür mal nutzen. Lass uns annehmen, dass wir einen Vorschlag haben, den wir einer Gruppe präsentieren möchten, um entscheiden zu können, ob wir diesen Vorschlag starten, beginnen oder eben nicht. Im Sinne des Consent wäre dieser Vorschlag dann entschieden, wenn kein schwerwiegender Grund gegen diesen Vorschlag aus der Gruppe genannt wird. Solange eben kein schwerwiegender Grund vorgebracht wird, also ein Showstopper, dann sind wir im Consent und wir starten diesen Vorschlag. Der Vorschlag wird in Arbeit überführt. Wenn aber Bedenken vorliegen, dann werden diese natürlich geäußert und berücksichtigt. Man versucht dann tendenziell auch diese Bedenken in den Vorschlag bereits einzuarbeiten. Bedenken sind aber kein Nein, sie sind nicht gleichgestellt mit einem Veto. Das hat den Vorteil, dass wir deutlich schneller zu Entscheidungen kommen mit dieser Entscheidungsfindung und dass so Ideen viel schneller begonnen werden. Das führt dann natürlich, dass wir mit den ersten Schritten erste Erfahrungen sammeln, was uns wieder zu besseren Erkenntnissen führt und wiederum zu besseren Entscheidungen führt. Das heißt, Entscheidungsfindung auf der Basis von Consent führen deutlich schneller zu Output. Der Anspruch, die perfekte Entscheidung zu beschließen, was häufig zum Vertagen jeglicher Entscheidung führt und damit zum Stillstand, wird damit eher umgangen. Mit Consent-Entscheidungen sind wir deutlich reaktionsfähiger. Denn auch im Nachgang können jederzeit Bedenken geäußert werden. Das heißt, würden wir einen Showstopper identifizieren, dann könnten wir selbstverständlich immer noch Halt machen. Üblicherweise werden Bedenken in einem Protokoll jedoch festgehalten und bei der Beurteilung der Entscheidung im Nachhinein, wenn wir mehr Erfahrungen gesammelt haben, geprüft, ob diese korrekt waren. Lass uns zur Zusammenfassung kommen. Gewidmet haben wir uns heute dem zweiten Bereich von Best Practices, die bei der Umsetzung von New Work genutzt werden, und zwar der Dimension Organisation, konkret der Gestaltung einer Organisation in Form in Richtung einer mehr agileren und projektorganisierten Form. Hierfür werden unterschiedliche Techniken und Frameworks genutzt, so zum Beispiel Holacracy und Kanban. Davon nützliche Techniken habe ich dir heute vorgestellt. In der nächsten Folge stelle ich dir die nächste Kategorie Führung vor und wie diese im Sinne von New Work gemeint ist. Ich wünsche dir alles Gute, nutze deine Chance und gestalte deine Umwelt.